Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Auferstehungen vor der Kreuzigung. Wir erinnern uns, dass Gott nicht neutral ist. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist der Ursprung der Wahrheit, der Liebe, der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Sicherheit, der Harmonie, der Freude, des Friedens und allen Gutes, das wir uns vorstellen können. Gott kann nicht der Ursprung sein der Lüge, des Egoismus, der Gefangenschaft, der Ungerechtigkeit, der Unsicherheit, der Disharmonie, der Traurigkeit, des Unfriedens und allen Böses, was wir auf Erden sehen, wie Tod und Krankheit und so weiter. Er sagt von sich in Malachi 3,6, denn ich bin der Herr und wandle mich nicht. Wir haben letztes Mal die Frage gestellt, ist Gott ein Roboter dadurch, dass er nur das Gute tun kann? Kann er nicht machen, was er will? Ja, er kann. Er kann aber nur nicht böse sein. Er kann nicht das Gegenteil sein von dem, wer er ist. Er ist aber kein Roboter. Und dennoch kann er nur das Gute tun. So, die Geister, die Gott geschaffen hat, sie sind Gott ähnlich geschaffen, ohne Wahl zum Bösen. Sie haben nur Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Moral, Sicherheit und Leben als Bedürfnis. Bei nur guten Bedürfnissen ist auch dieser Geist nur zum Guten fähig, so wie auch Gott nur zum Guten fähig ist. Die innere Wahrheit, Identität, gibt dem Geist die Fähigkeit zur Selbststeuerung. Somit, dass er abwägen, berechnen und auswerten kann. Weil sonst kann er sich ja nicht selbst steuern, wenn er nicht Dinge abwägen kann, berechnen oder auswerten. So, das ist ihm gegeben worden. Und dafür hat er, wenn er diese Auswertung beendet hat, ein Ja und ein Nein. Weil für jede Entscheidung, um etwas zu tun, braucht er sowohl ein Ja als auch ein Nein. Das Nein wurde ihm nicht gegeben, nur das Böse zu vermeiden. Nein, das Nein wurde ihm gegeben in allen seinen guten Entscheidungen. Alles ist vollkommen, fähig nur das Gute zu tun und ist kein Roboter, weil er steuert sich selbst. Dennoch haben wir jetzt das Problem, dass wir die Frage beantworten wollen, wie konnte in einer vollkommenen Schöpfung, die das Ebenbild des vollkommenen Gottes darstellt, etwas Gegenteiliges auftreten? Woher kommen die Elemente, welche unseren Bedürfnissen entgegengesetzt sind? Wieso existiert die Lüge, die Lieblosigkeit, das Unrecht, Schmerzen, Leid und Tod, wenn Gott alles zum Guten gemacht hat? Wir erinnern uns, dass Luzifer ein erstes Geschöpf Gottes war. Er hatte ein Problem in sich selbst. Er wollte seine Identität bzw. seine Art verändern. Er wollte aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden, etwas, was unmöglich ist. Adam und Eva folgen ihm auf dieser Spur. Dafür hatten sie nie eine Wahl. Warum kann diese Identitäts- oder Artwechseländerung nie eine Wahl sein? Weil sie geht per Schöpfung Gottes nicht. Es gibt nichts, was seine Art wechseln kann. Das ist unmöglich. Deshalb ist diese Selbsttäuschung, dieser Versuch von Luzifer und von Adam, ihre Identität, ihren Ursprung zu verändern, nicht eine erklärbare Sache. Schauen wir uns das noch ein bisschen näher an. Um diese Abwegigkeit zu verdeutlichen, stellt euch vor, aus einer Rose könnte ein Apfelbaum werden. Oder aus einem Apfelbaum könnte eine Rose werden. Sowas ist unmöglich durch die Schöpfung, die Gott gemacht hat. Er sagt so in 1. Moses 1,11, und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, dass ich besame und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. Kann aus einer Rose je etwas anderes werden als eine Rose? Kann ein Apfelbaum je Rosen tragen oder eine Rose Apfelblüten? Sowas geht nicht. Die Menschen versuchen, die Arten zu vermischen, aber all dieses Gemisch führt zum Tode. Stellt euch vor, ein Fisch könnte ein Huhn werden oder ein Huhn könnte zum Fisch werden. Auch das hat Gott in seinem Wort deutlich gemacht im Vers 21 desselben Kapitels. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Ich finde es ja erstaunlich. Er sieht es als gut an, dass alles seine Art hat und ein Artenwechsel nicht möglich ist. Aus einem Huhn können wir nie einen Fisch machen. Und umgekehrt. Und auch wenn die Menschen heute in ihrem Irrtum glauben, sie könnten das, so gelingt es ihnen nicht. Oder es führt zum Tode. Es führt zu etwas Nicht-Lebendigem. Adam, ein Mensch, könnte zum Gott werden. Oder Gott könnte ein Mensch werden. Das ist unmöglich. Und Gott schuf den Menschen, ihn zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie einen Mann und ein Weib. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Ein Artenwechsel ist nie möglich. Es ist komplett unmöglich, weil Gott es nicht zulässt und zugelassen hat, dass diese Grenze überschritten wird. So die Sünde. Die Sünde ist Unglaube und Vertrauensbruch zu Gott. Das ist die Definition der Sünde. Wie entstand sie? Sie entstand nicht durch eine Wahl, etwas zu tun oder nicht zu tun, etwas Gutes oder Böses zu tun. Wir haben gesehen, es gab ja nur die Wahl zum Guten. Es entstand nicht durch eine Wahl, etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern durch die Unmöglichkeit eines Artenwechsels. Luzifer wollte zum Gott werden und Adam dachte, er könnte zum Gott werden. Lasst uns das verstehen. Bevor eine Tat entsteht, muss die Art richtig sein. Und wenn die Art sich verändert, angeblich, dann kann die Tat der Art nicht mehr richtig sein. Das Ganze ist nur ein Konstrukt im Geist von Luzifer und von dem Adam entstanden. Es ist in der Realität nie möglich. Der Adam kann nicht Gott sein. Und der Luzifer kann auch nicht zum Gott werden. Aber jetzt hat er das angenommen. Wie er dazu kam, bleibt ein Geheimnis. So lasst uns ein für alle Mal das Thema, wie die Sünde entstand, erledigen und verstehen. Eine Tat folgt der Art. Das heißt, wäre Adam und Luzifer immer artgerecht geblieben, das heißt, hätten sie nicht versucht, ihre Art zu wechseln, hätten sie nie Unglauben und Vertrauensbruch zu Gott begehen können. Es wäre nicht möglich gewesen. Sie wären immer so geblieben, wie Gott sie geschaffen hat. Und dass die Sünde keine Wahl ist, ist doch deutlich, weil bis heute kann niemand seine Art wechseln. Oh, der Mensch versucht es. Er versucht, sein Geschlecht zu wechseln. Er versucht, sich zu updaten mit irgendwelchen Methoden. All das ist zu jeglichem Scheitern verurteilt, weil es nicht geht. Gott hat die Grenze festgelegt für jede Art. Und ein Artenwechsel ist nicht möglich. Deshalb, wie Luzifer auf die Idee kommen konnte und auch Adam ihm gefolgt ist, er könnte was anderes sein als das, was ihn Gott gemacht hat, bleibt ein Geheimnis. Es ist nicht erklärbar. Und es ist auch keine Wahl, weil Gott hat nie den Geschöpfen eine Wahl gegeben, was sie sein wollen. Da müsste ja der das Tablet macht, dem Tablet eine Wahl geben, dass es ein Tablet wird. So etwas gibt es nicht. Die Veränderung der Art ist nie möglich. Deshalb konnte und kann die Sünde nie eine Wahl gegeben sein im Menschen. Jemand sagte mir, ja, aber dass er überhaupt auf den Gedanken gekommen ist, seine Art zu wechseln, da muss er doch eine Fähigkeit gehabt haben. Ja, der Mensch hat eine Fähigkeit zum Denken. Aber dass er etwas versucht, was gegen seinen Verstand geht und in demselben beharrt, ist und bleibt nicht erklärbar. Ist nicht etwas, was man sagt wird, naja, Gott hat ihn so gemacht, dass er sich selbst betrügen kann. Nein, weil er hat ihm ja klar gemacht, es gibt kein Artenübergreifen. Man kann nicht etwas anders sein als das, was man gemacht ist. Lucifer, um das nochmal zu sehen, hatte eine klare Identität und klare Bedürfnisse. Er hat sich aus Gott ernährt. Er war mit Vertrauen an Gott gebunden und er glaubte dem Worte Gottes. Sein Wille war ein freier Wille. Jegliche Entscheidung, die er traf, war richtig und er erfüllte am Ausgang den Sinn seiner Schöpfung. Als er anfing, sich zu täuschen und trotzdem, dass Gott ihm erklärte, dass diese Sache, die er will, nicht geht und er stetig vorwärts ging, bis er ganz unfähig war, noch die Wahrheit zu erkennen, dann trennte er sich von Gott. Und dadurch war die Bindung und das Vertrauen an Gott und der Glaube an Gott nicht mehr da. Das ist die Sünde, weil die Sünde ist immer eine Tat und sie ist Glauben und Vertrauen. Sie stellt die Bindung her. Aber jetzt kann er sich ja nicht mehr binden an Gott, wenn er selbst Gott ist. Er tut jetzt alles für sich. Er kann im Kreislauf der Liebe nicht mehr funktionieren. Und den Sinn, wofür er geschaffen ist, kann er nicht erfüllen. Wie kann so ein Geist noch etwas Gutes tun? Er kann es nicht. Er hat sich selbst zerbrochen, zerstört. Er ist nicht mehr lebensfähig. Also was gibt es dann nur noch als Lösung, außer die Inexistenz? Ich glaube, jetzt verstehen wir, warum nur der Tod die Lösung des Irrtums sein kann. Aber dann stellt sich die Frage, warum erhält Gott Satan und die gefallenen Engel trotz Todesurteil noch am Leben? Wieso hat er sie so gelassen, wo sie doch schon zerbrochen sind, wo sie zu nichts mehr Gutem fähig sind, wo sie nicht mehr lebensfähig sind? Nun, damit die unsichtbare Selbsttäuschung zum Vorschein kommen kann. Es sollte klar werden, dass ein Artenwechsel nicht möglich ist. Es sollte klar werden, wohin die Zerstörung des Irrtums führt, so dass man sieht, aha, wenn ich denke, ich kann meine Art wechseln, dann führt das zur Zerstörung, weil es eine nicht überschreitbare Grenze ist. Und damit die Unumkehrbarkeit der Selbsttäuschung für alle sichtbar wird. Das heißt, Gott erhält Satan und die gefallenen Engel am Leben, damit all das, was in ihnen ist, hervorkommt. Und dass man sieht, dass ganz egal, wie viel Zeit sie hätten, sie können sich nicht mehr verändern. Sie können die Wahrheit nicht mehr sehen, weil sie sind in einem Prozess davon abgekommen. Erst wenn es völlig klar wird für jeden in diesem Universum, dass die Selbsttäuschung zur Zerstörung führt und dass es eine nicht überschreitbare Grenze ist, und dass die Grenze, die Gott gesetzt hat, gut ist, dass einer nicht eine andere Art werden kann, wie Gott ihn gemacht hat. Weil es ist ja kein Gott, nur der Schöpfer kann das ja bestimmen. Nur dann, wenn man sieht, wohin das führt, wird das Endgericht kommen, sowohl über Luzifer, seine Engel und auch den Menschen. Bei Menschen haben wir gesehen, dass Gott einen Menschen schuf und aus diesem sind alle anderen Menschen gekommen. Und wäre Adam und Eva nicht abgekommen von dem Vertrauen auf Gott, hätten sie sich nicht zuerst getäuscht, sie könnten ihre Art wechseln, hätten sie Gott immer vertraut. Aber sie dachten, sie könnten ihre Art wechseln und könnten dadurch höher werden. Damit misstrauten sie Gott, trennten sich von ihm und damit kam der Tod. Weil dieser Tod gibt keine Möglichkeit, seine Art zu wechseln. Und wenn jemand das glaubt, dann stirbt er eben in diesem Irrtum. Alle Nachkommen Adams sind Totgeburten. Wir alle sind totgeboren, angefangen von den ersten zwei Söhnen von Adam und Eva. warum sind wir überhaupt noch hier als Menschen? Nun, Gott hat gesagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also, er wurde verheißen, der Same, der die Lösung geben sollte für den Menschen. So, die Frage stellt sich, warum bekommen Adam und seine Nachfolger eine Chance, dem Todesurteil zu entkommen? Und warum hat Lucifer und seine gefallenen Engel keine Chance, dem Todesurteil zu entkommen und warten nur auf die Vollstreckung, wenn alles offenbart ist? Wieso hat Adam und seine Nachkommen, wieso haben wir eine Chance, dem Todesurteil zu entkommen? Nun, weil als Eva und Adam sich selbst täuschten, kannten sie Gott nicht in vollkommenem Maße. Sie kannten ihn nicht so, wie Lucifer und die Engel ihn kannten, die in der Gegenwart Gottes lebten. Weil als sie sich zerbrachen, die Engel, konnte Gott für sie nichts mehr tun. Weil sie konnten nicht mehr wie die Liebe Gottes begreifen, wie sie ihn schon begriffen hatten. Aber so war das nicht bei Adam. Adam und Eva kannten Gott nicht in vollkommenem Maße. Und hier gab es für sie die Möglichkeit, würden sie Gottes Wesen in dem ihnen noch verbliebenen Maße erkennen. Sie sind zwar tot, aber sie hätten die Möglichkeit der Erkenntnis Gottes in diesem Zustand und würden anhand ihres Tuns und der negativen Folgen sehen, was die Selbsttäuschung ist, dass sie eine Absurdität ist. Bekämen sie eine Wahl, die von Gott in seinem Sohn geschaffene neue Identität anzunehmen. Das heißt, Gott hat einen Plan gemacht. Er hat ein neues Leben geschaffen aus dem Leben des Adam. Es musste ein komplett neues sein. Es musste eine neue Schöpfung sein, weil es war ja tot, es war nicht mehr lebensfähig. Aber weil Adam und seine Nachkommen nicht komplett Gottes Liebe kannten, also noch fähig waren, in ihrem Verstand Dinge zu erkennen, gab es für sie die Gnade und Gott hat für sie ein neues Leben gemacht, das er ihnen anbietet, damit sie es annehmen. Und wir werden in der nächsten Stunde uns genau um dieses Thema des neuen Lebens und der Gnade, die Gott dem Menschen gegeben hat, kümmern. Jetzt schauen wir uns an, der Erlösungsplan Gottes sieht 7000 Jahre vor und noch bevor der Mensch geschaffen wurde, wurde das Todesurteil über Satan und die gefallenen Engel während ihrer Rebellion gesprochen. Als Adam abfiel von Gott, hatte Gott den Plan, dass Christus als Hauptakteur dreimal eingreifen würde und kommen würde in diese Welt, um diesen Erlösungsplan zu erreichen. Der Tod, der zweite Tod so genannt in der Bibel, beginnt im Moment der Selbsttäuschung, weil die Art, in der Adam war, die es nicht geht zu verändern in eine andere Art, war kaputt. Es wird aber erst ausgeführt am Ende der 7000 Jahre im Feuersee, wie wir letztes Mal gesehen haben. So, jetzt gibt es aber noch einen ersten Tod, wie die Schrift ihn sagt. Es ist ein Schlaf. Er ist zeitlich limitiert, er ist vorübergehend. Und der Grund und Zweck dieses ersten Todes ist, dass wir einmal sehen, was wirklich der zweite Tod ist, der ja endgültig ist, während dieser nur limitiert ist, sodass wir eine Vorstellung davon haben. Aber vor allen Dingen, weil Gott es so gemacht hat, dass alle Erlösten zur selben Zeit erlöst werden. Und das bei der ersten Auferstehung. In Offenbarung 20 steht das sehr genau geschrieben. Ich lese nur ein bisschen und ich sah ab Vers 4 Stühle und sie setzten sich drauf und ihnen wurde gegeben das Gericht und die Seelen derer, die enthauptet sind, um des Zeugnisses Jesu, um des Gottes und um des Wortes Gottes willen. So, das beginnt mit Abel, der ja getötet wurde, um des Wortes Gottes willen. Und die nicht angebetet hatten, das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten, sein Mahlzeichen in ihrer Stirn und auf ihre Hand, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. So, das ist das Gericht über die Gottlosen. Während Satan alleine hier auf Erden ist und alle Menschen bei dem zweiten Kommen Christi, die nicht erlöst sind, sterben. Sie sterben den ersten Tod. Jetzt werden sie gerichtet. Die Erlösten sind aber im Himmel. Und nach den 1000 Jahren steht hier, und die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. So, um alle Gottlosen zur selben Zeit zu richten, kommt die zweite Auferstehung nach den 1000 Jahren. Und das ist diese zweite Auferstehung. Und jetzt haben wir in der Heiligen Schrift Bilder sowohl der ersten als auch der zweiten Auferstehung. Wir haben die zwei Menschen, die nie gestorben sind, Henoch und Elia. Sie sind ein Bild für die 144.000, die auch nicht sterben werden, sondern nur verwandelt werden, wenn Jesus kommt. So, wir haben also die einen, die nur verwandelt werden aus diesem alten Adam in den neuen, dieses Anziehen der Unsterblichkeit durch die Sterblichkeit, also die Sterblichkeit wird zurückgelassen und die Unsterblichkeit wird angezogen, wie es in 1. Korinther 15 steht. Aber wir haben auch Bilder der ersten und der zweiten Auferstehung, dass wir eine Ahnung haben, was sie bedeuten. Und hier kommt die erste Auferstehung. Was ist sie? Das ist die erste Auferstehung, steht hier in Offenbarung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. So, er ist nicht nur selig, sondern ist auch heilig. Nur Erlöste haben Teil an der ersten Auferstehung. Warum? Weil über solche hat der andere Tod keine Macht. Sie können nicht mehr sterben. Sie haben das ewige Leben, so wie Jesus es ihnen verheißen hat, dass sie es haben werden. So, sie können nicht mehr sterben. Und wir haben zwei Beispiele dieser ersten Auferstehung, das ist der Mose und die Auferstandenen bei der Auferstehung Jesu zusammen mit Jesus. Wir werden das gleich im Detail anschauen. Und dann haben wir die zweite Auferstehung. Wir haben dafür auch Bilder in der Heiligen Schrift. Die zweite Auferstehung ist die, die müssen wieder sterben. Das heißt, die, die aus dem ersten Tod nicht als geheiligt herauskommen, müssen wieder sterben. Und dafür haben wir auch etliche Beispiele in der Heiligen Schrift. So schauen wir uns die ersten Abbilder der ersten Auferstehung an. Als Jesus, der Auferstandene, aus dem Grab kommt, ist er nicht mehr sterblich. Er kann nicht mehr sterben. Er hat ein völlig neues Leben. Es ist ein unsterbliches. Er ist die neue Schöpfung Gottes, der gezeugte Sohn Gottes, der Erstgeborene Gottes. Er kennt keinen Tod. Er ist eine Seele aus Körper und Geist. Ihr wisst, als die Jünger ihn fragten und er zu ihnen kam und erschien, da haben sie sich erschreckt und dachten, er ist ein Geist. Und er sagt, schaut, tut die Hand in meine Hände und in meine Seite und seht, ich bin nicht ein Geist. Ich bin nicht ein Geist. Ich bin eine Seele, ich habe einen Körper. Und er hat gesagt, gib mir zu essen, weil ein Geist ist nichts. Ja, da würde ja das Essen runterfallen, wenn man so sagt, durch den Geist, weil er braucht keine Nahrung. So, Jesus, der Auferstandene, ist eine Seele und besteht aus Körper und Geist. Er sagt von sich selbst in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Das ist das Schöne. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Das heißt, der erste Tod ist hier gemeint. Wenn er den ersten Tod stirbt, dann wird er dennoch leben, wenn er im Glauben, das heißt, das neue Leben Jesu hat. Der Abel ist lebendig gestorben. Deshalb lebt er und wenn er auferstanden stehen wird bei der Wiederkunft Jesu, kommt er hervor in einem verherrlichten Leibe, weil er das Leben hat, obwohl er tot ist, im ersten Tod. So, schauen wir uns ein Abbild der ersten Auferstehung. Das erste ist in Judas 1, 9, Michael aber, der Erzengel, da er mit dem Teufel stritt und mit ihm redete über den Leichnam Moses, wagte er das Urteil des Lästerung nicht zu fallen, sondern sprach, der Herr strafe dich. So, wir sehen hier der Moses, wir sehen hier den Teufel und wir sehen Christus. Christus kommt, um den Mann, der begraben wurde aus dem Grab zu holen. Wir wissen nicht, wie lange Moses im Grab lag, aber er wurde als Seele sozusagen auferweckt. Das heißt, sein Geist und sein Körper kamen zusammen und er wurde erweckt aus dem Grabe als eine neue Kreatur. Er ist der erste Mensch, der an der ersten Auferstehung teilhat. In dem neuen verherrlichten Wesen Christi steht er auf. Körper und Geist ist gleich Seele, damit steht er auf. Und er kommt auch als solcher auf den Berg der Verklärung und zeigt sich den Jüngern, als im Jesus gestärkt wird, damit er seinen Weg zum Kreuz gehen kann. So, im kurz Michael, aber der Erzengel, so wird Michael genannt im Alten Testament Christus, und seine Tat war ja damals noch, bevor Jesus kam auf die Erde, ist er als Michael der Erzengel, hat er diesen Namen, ist trotzdem immer nur Christus, weil nur er kann ja Leben geben. Er ist die Auferstehung und das Leben, hat er gesagt. Und weil er im Voraus schon die Erlösung geplant hat, kann er den Moses selbst aus dem Grab holen. Nicht in einem sterblichen Wesen, sondern in dem neuen, verherrlichten Wesen Christi, das nicht mehr sterben kann. Ja, die neue Schöpfung, der neue Mensch, den Gott in Christus geschaffen hat, ist von Anbeginn unsterblich. Dann haben wir noch ein zweites Beispiel derer, die auferstanden sind bei der ersten Auferstehung, nämlich diejenigen, deren Gräber aufgegangen sind. Als Jesus starb, gab es ein Erdbeben und die Gräber öffneten sich. Und als Jesus auferstand, gab es ein Erdbeben und zusammen mit ihm standen auf ihren Gräbern Leute auf, die gestorben waren, und diese kommen aus den Gräbern verherrlicht im neuen Wesen Christi. Sie müssen Menschen gewesen sein, die damals gelebt haben, weil sie gingen nach Jerusalem und sie wurden erkannt. Sie lebten als verherrlichte Wesen mit Jesus noch 40 Tage auf Erden. So lange blieb auch Jesus noch nach seiner Auferstehung auf Erden, um dann mit Jesus zum Himmel zu fahren. Sie sind die 24 Ältesten, die wir finden in der Offenbarung, die vor dem Throne Gottes sind und sind Menschen. Sie sind Priester Gottes. Sie sind auferstanden, um nie mehr sterben zu können. Das ist das, was Gott geschaffen hat. Dieses neue Leben, wer es hat, ist nicht möglich, weil es aus Gott nicht nur geschaffen, sondern geboren ist. Jetzt haben wir auch Abbilder der zweiten Auferstehung. Das heißt, Menschen, die auferstehen, die aber wieder sterben müssen. Da ist der Elia, und dieser Elia wird zu einer Witwe geschickt, und die hat einen Sohn und dieser Sohn stirbt. Die ganze Geschichte steht in 1. Könige 17 und ich lese nur 21. Und er maß sich über dem Kinde dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass die Seele dieses Kindes wieder zu ihm kommen. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und die Seele des Kindes kam wieder zu ihm und es ward lebendig. Nun ist eine schöne Geschichte. Dieser Junge ist aber wieder gestorben. Ich habe hier ein paar Dinge unterstrichen. Die Seele dieses Kindes wieder zu ihm kommen. Das würde doch jetzt für die, die sagen, der Mensch hat eine Seele und die Seele ist weggegangen von ihm, jetzt muss sie doch wieder zu ihm zurückkommen. Das ist doch ein gefundenes Essen, sage ich jetzt mal, für die, die sagen, du siehst doch, der Mensch muss eine Seele haben und die hat ihn jetzt verlassen. Ist das wirklich so? Ihr seht, man kann mit Worten spielen. Aber Worte können nicht die Tatsachen verändern, egal welche man benutzt. Mit Seele ist das Leben genannt. Das Leben war weg. Und er sagt, ich will, dass das Leben wieder zurückkommt, weil Seele und Leben ist identisch. Aber es ist kombiniert aus Geist und Körper. So der Geist des Kindes hat sich von dem Leib getrennt. Oder sie wurden getrennt, weil eins nicht mehr funktionstüchtig war. Und somit war das Kind tot. Aber jetzt, damit es wieder lebt, damit es wieder eine Seele wird, muss es lebendig werden. Und Gott erhört es. Und so kommt das Leben dem Kind wieder zurück. Es ist aber nicht eine Seele, die irgendwo gewandert ist. Nein, der Geist des Kindes, der ein Lebenshauch ist und der beim Tod eines jeden Menschen zu Gott zurückgeht, wie der Leib zur Erde wird, der kam. Und da vereinte sich das Ganze wieder. Und die Seele, das Leben war wieder da als Ergebnis von Geist und Körper. Aber wie gesagt, der Junge musste wieder sterben. Und er konnte sterben als Erlöster, das heißt einer, der an das neue Leben glaubte und es angenommen hat, oder als Toter in dem alten Leben des Adams. Weil diese Auferstehung hat ihm nicht eine neue Identität gegeben. Nein, sie gab ihm nur die alte, in der er schon geboren war. Dann der Nachfolgerprophet, der Elisa, und er rief Gehasi und sprach, rufe die Sunamitin. Und da sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, da nimm hin deinen Sohn. Hier haben wir eine ähnliche Geschichte, wo Elisa, der Sunamitin, einen Sohn verheißen hat. Und dann wird dieser Sohn krank und stirbt. Und sie geht zum Propheten und sagt, wieso hat mir Gott das angetan? Oder wieso bin ich in dieser Situation? Und der Prophet erweckt das Kind und gibt das Kind der Sunamitin wieder zurück. Da kam sie und fiel zu seinen Füßen und beugte sich nieder zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. So, das ist auch eine Auferstehung, wo das Kind nicht aufersteht in einem verherrlichten Wesen, sondern in dem alten Wesen, in dem toten Wesen des Adams. Und wenn es während seiner Lebzeit geglaubt hat und das neue Leben Jesu durch den Glauben angenommen hat, dann wird es noch teilhaben der ersten Auferstehung, die nicht mehr mit dem Tod zu tun hat, sondern die in die Ewigkeit führt. Es gibt dann noch eine andere Auferstehung, die an Elisas Knochen geschah, wo ein Mann in sein Grab getan wurde und als sein Leib die Knochen Elisas berührt hatte, wurde er lebendig. Auch diese Geschichte gibt es in der Heiligen Schrift. Auf dieser Mann starb und stand nicht auf in der ersten Auferstehung und als Abbild der ersten Auferstehung, sondern der zweiten, weil er stand auf in demselben toten Leben, in dem er da hineingeworfen wurde. So, auch Jesus Christus hat auferweckt und wir finden mindestens drei beschrieben. Der Sohn der Witwe von Nain erweckt Jesus, des Jairus Tochter und Lazarus, der Bruder von Maria und Martha. So, diese drei Auferweckungen finden wir, die Jesus tut. Aber alle diese, die hier auferstanden sind, sind wieder gestorben. Je nachdem, in welchem Zustand sie gestorben sind, stehen sie bei der ersten oder zweiten Auferstehung auf. So, die erste Auferstehung ist gekennzeichnet dadurch, dass man nicht mehr im alten Wesen aufsteht, sondern in der neuen Schöpfung Christi. Und jeder, der durch den Glauben diese neue Schöpfung annimmt, auch wenn er jetzt diesen ersten Tod stirbt, stirbt er ihn als ein Lebendiger. Weil Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. So, das heißt, wer Christus hat, auch wenn er schläft im Grab, steht auf und er bei dieser ersten Auferstehung geschieht die Umwandlung, die Realität. Bis dann hat man im Glauben gelebt an dieses neue Leben. Aber dann kommt es zur Realität. Und der bei der ersten Auferstehung teilhat, der gestorben ist Im Zustand des Glaubens, derjenige kann nie mehr sterben, wenn er auferweckt wird bei der ersten Auferstehung. Er ist nämlich heilig und gerecht. Und nichts, kein Tod, hat mehr Macht über ihn. Deshalb, heute können wir durch den Glauben das Leben Jesu annehmen und auch wenn wir gleich sterben würden, diesen ersten Tod, wir würden leben. Und wenn er uns rufen würde zum Leben, wären wir da und kämen nicht hervor, um noch einmal zu sterben. Nein, wir kämen hervor als verherrlicht in dem neuen Wesen Jesu, in dem kein Tod mehr möglich ist. Das ist die Erlösung, die Gott durch Christus geschaffen hat und die er uns anbietet. Lasst sie uns nicht abtun, sondern lasst sie uns in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte ernst nehmen und mit ihm leben, dass wir jetzt schon hier erfahren können, die Gnade, dass wir frei werden vom Irrtum unseres Herzens und dann für die, die sterben, ich hoffe, nicht zu sterben, weil Jesus kommt ja jetzt, dass ich nur verwandelt werde. Aber das ist seine Entscheidung, nicht meine. Ich kann nur wählen, ob ich jetzt glaube und das Leben annehme oder in diesem alten Leben, in dem ich geboren bin, bleibe. Weil dieses alte Leben ist tot. Nur durch Christus komme ich ins Neue. Und bei der Auferstehung, bei der ersten, der stirbt, bekommt er das, was er geglaubt hat, als Realität. Der nicht geglaubt hat, bleibt im Tod und wird dann nach den 1000 Jahren bei der zweiten Auferstehung auferstehen zum Gericht, um dann diesen Tod, mit dem er geboren ist, auch in der Realität zu erfahren. Möge Gott uns die Klarheit geben, dass wir wissen und genau erkennen, wo wir stehen und wessen Weg wir gehen wollen. Ich auf jeden Fall möchte meinem Heiland folgen. Ich kenne nichts Besseres als ihn. Und das, was er zusammen mit seinem Vater, meinem Vater getan hat, ist und bleibt einmalig. Was für eine Gnade. Lasst uns mit ihm gehen, bis unsere Augen ihn sehr bald sehen werden, wenn er kommt. Amen.